Neue Woche, neue Folge. Ich denke also gründe ich. Wir sprechen diese Woche mit Lukas Büdenbender, dem Geschäftsführer von Büdenbender Dachtechnik GmbH und ebenfalls Gründer von Wir bauen digital. Interessant ist bei Lukas, dass er neben dem klassischen BWL-Studium auch eine Ausbildung zum Dachdecker gemacht hat, um das Familienunternehmen jetzt schon in der dritten Generation zu übernehmen. Und ja, er leitet jetzt schon die Geschäfte neben seinem Vater. Also ich glaube, das ist sehr interessant. Und nebenbei hat er, wie gesagt, auch noch ein Startup gegründet, was sich mit der Digitalisierung der Baubranche beschäftigt. Ich glaube, da kann man aus vielen möglichen Bereichen interessante Inputs bekommen. Deswegen viel Spaß mit der neuen Folge. Alright, Lukas, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Einfach mal ein bisschen dich kennenzulernen, ein bisschen, was du gemacht hast bis jetzt, wo du herkommst. Einfach so, ja, mal deinen Lebensweg so ein bisschen besser zu verstehen. Du wohnst, glaube ich, in Köln, ne, gerade?
Ja, genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja. Genau, ich lebe jetzt sogar schon seit fast 10 Jahren in Köln. Also ich bin direkt nach dem Abitur, was ich auf dem Internat gemacht habe, dann nach Köln und hier hängen geblieben, weil es einfach eine total tolle Stadt ist.
Seine Familie kommt auch aus der Region oder so, ne? Also dann...
Ja, genau. Also die Familie kommt ursprünglich aus Siegen. Das ist so 90 Kilometer entfernt von Köln. Ich pendel auch jeden Tag von Köln nach Siegen, weil unser Familienunternehmen in Siegen sitzt, wo ich jetzt seit vielen Jahren aktiv dabei bin. Aber mein Herz ist halt einfach in Köln geblieben. Und ich freue mich jeden Tag auf den Dom zu gucken und konnte es nicht über mein Herz bringen, hier wegzuziehen.
Verständlich. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dein Familienunternehmen ich glaube, dein Großvater hat das gestartet, ne?
Ja, ich bin jetzt die vierte Generation, also sogar Urgroßvater. Okay. Genau, war schon Dachdecker, dementsprechend auch direkt die Information, was machen wir? Sind Dachdeckerei, Zimmerei, Unternehmen aus dem Siegerland, haben mittlerweile 4 Standorte, 50 Mitarbeiter und ja, ich bin ganz froh, jetzt, wie eben schon gesagt, seit 5 Jahren dabei zu sein. Habe meinen Vater noch an der Seite. Wir haben die Unternehmensnachfolge dieses Jahr vollzogen. Also den rechtlichen und steuerlichen Part haben wir hinter uns und können jetzt gemeinsam im Tandem weiter ordentlich Gas geben, was eine absolute Bereicherung ist.
Stark. Hast du während der Schulzeit auch wahrscheinlich dann schon immer mal wieder da reingetaucht oder wie war das bei dir? Wie hat das angefangen?
Ja, genau. Ich erinnere mich da eigentlich noch relativ gut dran. Ich wollte die ganze Zeit, weil ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter als ich und der durfte dementsprechend natürlich schon ein paar Tage vor mir im Unternehmen anfangen zu arbeiten. Und die klare Richtlinie von meiner Mutter war, weil die hatte ein bisschen Angst, dass wir vom Dach fallen und so, vor 12 geht keiner meiner Söhne aufs Dach. Und dann bin ich endlich 12 geworden und durfte dann die ersten Ferien mit aufs Dach und habe damals 6,50 Euro die Stunde verdient und habe mich gefühlt wie der ganz große Oscar und habe mir tatsächlich von meinem ersten selbstverdienten Geld einen Gürtel gekauft. Das ist jetzt, wie viele Jahre her? 16 Jahre. Und trage den seitdem fast jeden Tag. Was mich immer wieder an diesen ersten Moment erinnert, wo ich mein erstes Geld verdient habe.
Ja. Ja, krass. Und nach dem Abi bist du dann, also ich fand das bei dir im Lebenslauf sehr interessant, weil du hast jetzt nicht nur BWL studiert, sondern du hast ja dann auch die Dachdecker-Ausbildung gemacht noch, ne?
Genau. Ich bin dann nach Köln an die Cologne Business School. Die war zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz gut ausgezeichnet. Ist sie heute noch, ist eine ganz, ganz angenehme und ganz gute Hochschule. Habe da klassisch BWL studiert. Und habe dann im 4. Semester irgendwie eine neue Herausforderung gesucht und habe dann parallel zu meinem Studium angefangen mit der Dachdecker-Ausbildung. Und habe dann, bin klassisch zur Berufsschule gegangen und zur Uni. Also es waren irgendwie so 2 komplett verschiedene Welten. Hab mit den Jungs an Modellen gestanden und gelernt, was es heißt, mit einem Hammer auf einen Stein zu hauen und daraus ein Schieferdach entstehen zu lassen. Und musste dann teilweise nachmittags wieder nach Köln fahren, weil ich irgendwie eine Uni-Klausur schreiben musste. War eine super spannende Zeit, hat extrem viel Spaß gemacht. Und dann bin ich nach meinem Studium erstmal voll mit raus aufs Dach, mit unseren Kolonnen jeden Tag rausgefahren. Hatte da glücklicherweise auch gerade eine Denkmalsanierung, also eine Kirche, die neu gedeckt werden musste, und saß über ein Jahr lang an so einem Kirchendach und habe da Schiefer drauf gekloppt, was einfach die Paradedisziplin im Dachdeckerhandwerk ist, und durfte das dadurch erlernen und habe dann nach dieser aktiven Zeit im Unternehmen wirklich auf der Baustelle jeden Tag nochmal mein Masterstudium in Köln gemacht, habe da dann schon parallel so ein paar Stunden die Woche oder ein paar Tage die Woche im Office mitgearbeitet und bin dann nach meinem Studium, am Tag, nachdem ich meine Masterarbeit abgegeben habe, ins Büro gefahren und seitdem dann nicht wieder weg.
Es wirkt alles super, also sehr geradlinig, also von der Ausbildung halt super vielseitig, aber war es dann auch mal so, dass du, keine Ahnung, dass du irgendwie am Dachdecker-Ausbildung gemacht hast und hast, okay, irgendwas ist dröge oder das Studium ist dröge oder so, und du wusstest, okay, irgendwas nervt gerade, oder wie?
Also ganz ursprünglich wollte ich eigentlich gar nicht ins Handwerk. Ja? Also Handwerk ist irgendwie gerade für so einen jungen Typen nicht so sexy. Keine Ahnung, das war eigentlich nichts für mich. Ich fand das immer cool, mit den Jungs rauszufahren, weil du halt auch also in den Ferien und so, weil du hast halt abends gesehen, was du gemacht hast. Ne? Du stehst dann da und guckst irgendwie auf so ein Dach, wo du heute ein paar Tonnen bewegt hast und so, und bist stolz auf das, was du geschafft hast mit deinen Leuten. Aber eigentlich wollte ich in die Unternehmensberatung. Also schön zu den Schlipsträgern. Zumindest war es vor 15 oder vor 10 Jahren, waren es noch Schlipsträger. Heutzutage ist das ja auch ein bisschen mehr casual. Hatte voll geplant, in die Richtung zu gehen. Und habe dann in meinem letzten Schuljahr an diesem Wettbewerb von der Boston Consulting Group teilgenommen, Business at School. So ein bisschen in drei Phasen aufgegliedert. Erstmal analysierst du ein börsennotiertes Unternehmen und pitchst das dann, also nimmst das so ein bisschen auseinander. Dann ein mittelständisches Unternehmen, und in der dritten Phase gründest du eben dein eigenes Unternehmen. Und das hat super viel Spaß gemacht und hat mich eigentlich auch darin bestärkt, dass ich das Themenfeld einfach spannend finde. Aber hatte damals jedes Team bekommt auch so einen Berater von BCG zur Seite gestellt, und habe dann so ein bisschen in seinen Alltag und in sein Leben reinschnuppern dürfen. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich eben nicht unbedingt der Mensch bin, der sich von anderen Menschen aufoktroyieren lässt, was er zu tun und was er zu lassen hat. Ja? Und wo er unbedingt seine Prioritäten setzen muss. Habe dann mich doch wieder mit der Selbstständigkeit beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Thema Gründen, was ich dann auch dieses Jahr dann auch nochmal verfolgt habe und da auch echt ganz stolz bin, was super viel Spaß macht, ein komplett anderes Feld ist. Und habe mich aber dann auch eben mit dem Thema Familienunternehmen und Unternehmensnachfolge und viel mehr beschäftigt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich total schön ist, eine Tradition und ein Lebenswerk, was es am Ende des Tages von drei Generationen ist, die da ihr Lebenswerk hinterlassen haben, weiterzuführen und fortzuführen. Und bin heute unfassbar glücklich, dass ich den Schritt gegangen bin und muss ich wirklich sagen, eine Nachfolge mit meinem Vater hinbekomme, die aus dem Bilderbuch stammen könnte.
Du hast davon auch angesprochen, dein Bruder. Ist der in eine komplett andere Richtung gegangen oder was macht der? Weil ich finde es immer sehr interessant zu schauen, okay, wenn jetzt mehrere Familienmitglieder da sind, die irgendwie alle um die Nachfolge so ringen. Teilweise gibt es das ja auch in richtig großen Unternehmen. Mhm. Wie lief das so ab?
Ja, also ja, mein Bruder war ja früher auch mit auf dem Dach in den Ferien und so, und dem hat das auch unfassbar viel Spaß gemacht. Er ist aber dann auch in die Richtung gegangen, die ich ursprünglich vorhatte. Hat dann auch BWL studiert, hat dann seinen Master in St. Gallen gemacht und ja, ist da praktisch abgeworben worden von einer Großbank und ist dann ins Investmentbanking gegangen. Lebt mittlerweile in London, ist im Investmentbanking, macht ihm unfassbar viel Spaß und hat sich dementsprechend einfach für ein anderes Modell entschieden.
Okay, verstehe. Ja, super cool. Also wie gesagt, Familienunternehmen finde ich auch wahnsinnig interessant irgendwie in Deutschland. Also wir hatten ja auch mit Zoe gesprochen. Der hat uns ja auch schon so ein paar Insights gegeben, wie Familienunternehmen funktionieren. Und an sich ist ja die deutsche Wirtschaft auch einfach, sind ja unglaublich viele Familienunternehmen auch. Und die ja eigentlich auch dann nicht verkauft werden, sondern einfach weitergeführt werden. Siehst du das in den kommenden Jahren, dass du, wie macht ihr da weiter? Läuft das jetzt noch in die nächste Generation oder was siehst du? Ich meine, es ist ja schwer, langfristig Pläne zu machen, aber ja, was ist so dein Plan für die nächsten 10 Jahre dann?
Klar, ich meine, das ist irgendwo die Wunschvorstellung, ne? Also ich meine, was man sich bei Familienunternehmen immer vor Augen halten muss, das sind ja jetzt nicht unbedingt irgendwie die Porsche-fahrenden, in der Hängematte liegenden, Champagner-schlürfenden Leute, sondern am Ende des Tages schaffen Familienunternehmen Werte, die insbesondere im Unternehmen bleiben. Ja? Also gerade Familienunternehmen investieren unfassbar viel Geld wieder ins Unternehmen, um das Unternehmen einfach voranzubringen, auf stabilere Beine zu stellen, für die Zukunft stark zu machen. Ja? Und das ist zwar ein total abgedroschener Satz, aber es ist tatsächlich so, Familienunternehmer denken eben in Generationen und Manager eben in Perioden. Ja? Und genau das ist eben die Identität von ganz, ganz vielen Familienunternehmen und ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen, auch jungen Unternehmen, die oder jungen Unternehmern, die ich jetzt seit ein paar Jahren in meinem Amt da bei den jungen Unternehmern vertrete, die einfach versuchen, Unternehmen aufzubauen, die solide am Markt stehen, die auch solide die nächsten 10, 15 Jahre am Markt stehen und eben nicht super schnell nach oben skalieren und trotz Riesenverluste am Ende des Tages einen teuren Exit hinlegen und sich dann dem nächsten Projekt widmen. Ja, sondern es ist wirklich so, zumindest habe ich die meisten Familienunternehmer so kennengelernt, dass man einfach versucht, ein super solides Unternehmenskonzept aufzubauen und das eben über Jahre mit der Verantwortung, die dahinter steckt, ja, für die ganzen Mitarbeiter, teilweise für ganze Regionen. Ja. Familienunternehmen sind super oft Hidden Champions, die irgendwo in der hinterletzten Ecke 3.000, 4.000 Mitarbeiter beschäftigen und dafür eben große Verantwortung haben. Und ich glaube, dass gerade diese Unternehmensform die wirtschaftliche Stärke von Deutschland enorm ausmacht.
Ja, du hast jetzt gerade schon mal gesagt, so auch reinvestieren und Veränderung. Wie ist das denn in der Dachdeckerindustrie? Was passiert da mit Digitalisierung? Was passiert da mit Innovation? Wie würdest du das beurteilen? Ich meine, wir können ja danach auch noch über dein Startup sprechen. Ich glaube, die beschäftigt
wir können es direkt, intensiv damit. Wir können es direkt verbinden. Also die Baubranche selbst hinkt leider der Digitalisierung massiv zurück. Ja? Also es gibt da relativ große Studien zu, die einfach belegen, dass die Baubranche knapp 15 Jahre hinter der Arbeitsproduktivität anderer Branchen zurückliegt, ja, weil sie einfach das Thema Digitalisierung verschlafen haben. Da gibt es ein Riesenpotenzial. Ich meine, wir sind auf der einen Seite, ist die Baubranche die größte oder Immobilienbranche die größte Asset-Klasse, die wir haben. Und auf der anderen Seite die undigitalisierteste. Ja? Also wenn du jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufst, kannst du froh sein, wenn du so einen kleinen Schnellhefter an Unterlagen bekommst. Da ist im Zweifel die Rechnung vom letzten Schornsteinfeger drin. Aber da steht nichts zu dem teuersten Gut, was du dir anschaffst. Ja? Du kaufst ein Haus, keine Ahnung, lass es 300.000, 400.000, 500.000 Euro oder noch mehr sein und kriegst einen Schnellhefter an Unterlagen dazu. Du kaufst die Katze im Sack. Ja? Und das ist halt so ein bisschen symbolisch eigentlich für die gesamte Branche. Man versucht in den letzten Jahren, ich meine, das sind so Themen BIM und Ähnliches, das hört man auch, wenn man sich mit der Branche nicht beschäftigt, ein bisschen Digitalisierung da reinzubringen. Allerdings, so habe ich es halt bisher immer wahrgenommen, mit einem falschen Ansatz. Ja? Also man versucht, so eine Top-Down-Digitalisierung hinzubekommen. Ja, man fängt bei denen an, wo es am einfachsten ist, weil die Affinität zu digitalen Produkten haben, seien es Planer, seien es Architekten, die einfach den ganzen Tag eben mit dem PC arbeiten, mit digitalen Produkten zu tun haben, die es einfach gewohnt sind, damit umzugehen, und versucht, das überzustülpen über alle anderen. Ja? Und da schließt sich jetzt der Kreis zu deiner zweiten Frage. Wie ist es mit deinem Startup? Wir sind halt hingegangen und haben gesagt, das ist ein vollkommen falscher Ansatz, weil wo werden am Ende des Tages Daten geschaffen? Also wer generiert Daten für den gesamten Bau? Das ist derjenige, der einen Stein auf den nächsten stellt, physische Wertschöpfung letztendlich vollzieht, der einen Meter Kabel in die Wand legt, ja, der deine Toilette anschließt und was auch immer. Das ist Wertschöpfung, die am Ende des Tages dafür verantwortlich ist, dass alle anderen in dem gesamten Prozess bezahlt werden. Wenn die Toilette nicht angeschlossen wird, braucht die auch keiner zu planen, braucht die auch keiner zu produzieren, ja. Sie muss am Ende des Tages auf dem Bau ankommen. Und da setzt so ein bisschen unser Startup an, mit dem wir jetzt seit diesem Jahr offiziell unterwegs sind. Das Thema treibt mich jetzt locker seit 4 Jahren schon um. Dass wir eben sagen, wir wollen Daten dort erfassen, wo sie generiert werden und sie dann allen anderen zur Verfügung stellen in dem Aggregationszustand, wie sie den jeweils brauchen.
Was sind das dann genau für Daten? Also ist das so Zeiterfassung oder wie funktioniert das genau?
Genau, also das sind Themen wie Zeiterfassung, Fotoerfassung, das ist aber nichts Neues, das können viele andere eben auch. Da gibt es schon relativ viele Mitbewerber auf dem Markt. Das ist vor allen Dingen das Thema Leistungserfassung. Also der Handwerker war heute bei dir, hat heute deine Toilette montiert, gibt uns eben die Information, diese Toilette ist heute montiert worden und belegt die am besten noch mit einem Bild. Womit arbeiten wir da? Es gibt einen roten Faden durch die Baubranche. Das ist das Leistungsverzeichnis. Da drin steht für jedes einzelne Gewerk, für jeden Handwerker, für jede Baustelle sehr detailliert drin, was er zu leisten hat. Ja? Da steht zum Beispiel drin, fahr zum Paul und bring 2 Toiletten mit, bring 2 Waschbecken mit und bring eine Dusche mit und montiere die in diesem Raum oder in jedem Raum. Und an diesen Daten bedienen wir uns am Ende des Tages, arbeiten die in unserem System ein bisschen auf und stellen die dann in einer sehr benutzerfreundlichen, handwerkerfreundlichen Applikation zur Verfügung und errechnen uns daraus am Ende des Tages Fortschritt, bisher erreichter Umsatz, daraus können Zahlungsziele errechnet werden und. Aber wir brauchen eben erstmal diese erste Information, ja, so klassisches Thema Shit in, Shit out. Nur so gut wie der Shit in ist, kann am Ende des Tages auch das sein, was ich an Daten und Informationen wieder rausgebe. Und deswegen setzen wir eben bei demjenigen an, der wirklich Daten am Bau erzeugt. Und das sind die Jungs auf der Baustelle, die jeden Tag da letztendlich einen Stein auf den nächsten stellen.
Woran glaubst du, liegt es denn, dass es auch schon, du hast gerade gesagt, Konkurrenz, also es gibt ja auch andere Produkte, die Zeiterfassung und sowas machen. Woran scheitert dann sowas? Also woran scheitert dann die Digitalisierung bei anderen Produkten?
Ganz oft hören wir von potenziellen Kunden oder auch anderen Baubeteiligten, dass viele dieser Produkte eben von Menschen erstellt worden sind oder programmiert worden sind, die nicht unbedingt aus der Baubranche kommen. Ja, also das wäre genauso, als würde ich jetzt versuchen, keine Ahnung, für Klavierspieler irgendwas zu digitalisieren, weil ich glaube, ich wüsste, was sie brauchen. Ja? Ich kann aber kein Klavier spielen. Ja? Ich habe keine Ahnung, was deren Bedürfnis ist. Ich kann natürlich mit meinem unternehmerischen Verständnis oder meinem BWL-Horizont meinen, dass das der Next Shit für die ist. Aber am Ende des Tages kenne ich nicht deren hundertprozentige Bedürfnisse. Und wir versuchen eben, diese Bedürfnisse sehr, sehr stark uns reflektieren zu lassen und auch dann zu bedienen. Ja, also ich habe ja eben gesagt, wir haben knapp 50 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Da sind die Jungs von Wir bauen digital teilweise wöchentlich auf die Baustellen gefahren, haben denen neue Features gezeigt und haben mit denen diskutiert, brauchen wir das nicht? Ist der Button hier richtig oder ist er da nicht richtig? Ja, du musst überlegen, die haben den ganzen Tag dreckige Hände. Ich sage immer, meine Jungs haben 10 Daumen. Ja, die wollen am Ende des Tages mit diesem Handy hier nicht arbeiten. Ja, die wollen den Bau fertig kriegen. Die haben da keinen Bock drauf. Ja, und eben die abzuholen, denen ein Handwerkszeug, ja, an die Hand zu geben, dass sie bedienen können, genauso wie ihren Hammer. Das ist eben der Punkt, wo so ein System dran gewinnt oder dran scheitert. Ja? Und da haben wir einfach extrem viel Arbeit reingesteckt, eben immer dieses Nutzerfeedback uns reinzuholen. Jetzt habe ich selber natürlich auch ein paar Jahre mit draußen gearbeitet, kenne dementsprechend auch ein bisschen die Bedürfnisse, kenne auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnisse, die der Handwerksunternehmer hat. Ja, was für Daten braucht er? Das haben wir versucht zu matchen und, glaube ich, ein echt cooles Produkt hinbekommen.
Ja, ich glaube, das kann man auch auf andere Unternehmungen oder andere Startups projizieren. Also wenn man sich die, manchmal hat man ja das Gefühl, bei so Tech-Startups oder bei irgendwelchen Softwareprodukten, ist das Produkt irgendwie erstellt worden oder kreiert worden, weil es irgendwie ein bestimmtes Problem löst, aber oft hat man das Gefühl, dass das Problem entweder gar nicht existiert oder dass es vielleicht gar nicht groß genug ist. Glaubst du vielleicht auch, dass wir als, weiß ich nicht, ich studiere auch BWL, vielleicht auch mal noch mehr rausgehen müssen, mehr andere Sachen machen müssen, um zu sehen, okay, wie funktioniert die Welt und ist das überhaupt ein Problem, was bewegend ist?
Total. Also ganz ehrlich, ich habe, wie du schon sagst, ja auch selber BWL studiert. Wenn wir uns mal ehrlich sind, kommst du aus der Uni und kannst nichts. Ja, also klar, wir haben ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben bekommen und können auch super Excel- und PowerPoint-Tapeten bauen, aber das ist halt nicht das wahre Leben. Ja, und ich habe so unfassbar viel mehr in meinem ersten Jahr im Job gelernt, als in der Uni. Ja, also klar hat mir die Uni den Horizont gegeben, ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben, aber wirklich arbeiten kannst du nicht, wenn du aus der Uni rauskommst. Ja, also du bist erstmal, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, du bist eigentlich erstmal unbrauchbar. Ja, hört sich jetzt total hart an, Aber wenn ich mir da teilweise meine Kommilitonen angehört habe, die dann nach dem Studium irgendwie Gehaltsvorstellungen hatten, die fernab von Gut und Böse waren, habe ich mir gedacht, hey Jungs, seid doch froh, wenn ihr irgendwie einen coolen Job bekommt, ja? Mit dem ihr glücklich seid und in dem ihr viel lernen könnt. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und ein bisschen demütig die ersten 1-2 Jahre durch die Arbeitswelt geht, kann man so viel mehr lernen, als wenn man denkt, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil die haben wir alle nicht gefressen und gerade nicht, wenn wir aus dem Studium kommen. Es ist so wichtig, einfach Themen zu sehen und Dinge live zu erleben und eben nicht in der Theorie zu erlernen. Deswegen kann ich auch jeden immer nur ermutigen, während des Studiums irgendwo zu arbeiten, egal was es ist. Ja? Du lernst auf jeden Fall was, egal was du machst. Sich zu engagieren. Ja? Wie wenige aus unserer Generation engagieren sich ehrenamtlich? Ja? Ich bin direkt, als ich ins Studium eingestiegen bin, mit 18 zu den jungen Unternehmern gekommen. Ja? Erstmal nur als Mitglied, weil mein Vater hat mich immer dazu gedrängt, ich sollte da hin. Ich wollte da nie hin, weil ich gedacht habe, hey, da sind irgendwie nur mit 30er, die irgendwie schon krasse Unternehmer sind, was wollen die mit mir, popeligen 18-Jährigen? Ja? Und meinem Vater war das halt irgendwie so wichtig, weil er selber eine coole Zeit da hatte und total viel gelernt hat. Mein Patenonkel ist sein bester Freund aus jungen Unternehmerzeiten, also irgendwie da viel von mitgenommen. Und ich muss sagen, es war eine extrem coole Entscheidung und gute Entscheidung, da hinzugehen. Weil ich auch da total viel gelernt habe, ja, weil die jungen Unternehmer haben so ein Programm, das heißt Club der Junioren, da sind eben 18- bis 25-Jährige, die im Studium stecken, die nicht wissen, will ich ins Familienunternehmen, will ich nicht ins Familienunternehmen, ist Unternehmertum überhaupt was für mich? Und haben halt ständig irgendwie so Trainings und besuchen Familienunternehmen, machen da Betriebsbesichtigungen und sowas. Um einfach zu sehen, wie läuft es da draußen? Ja? Was sind so die wichtigen Themen, die man können muss? Was sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, die irgendwann komplett andere sind als das Zeug, was du in einem Studium lernst? Also ich, keine Ahnung, in meinem Alltag vielleicht 15%, wenn überhaupt, von dem, was ich im Studium gemacht habe, wende ich noch an. Ja, viele andere Themen, Learning on the Job. Ja, und dementsprechend rausgehen und Erfahrungen sammeln, egal wo. Politisches Engagement, ja, sich austauschen, Debatten führen. Wie wichtig ist das Thema Verhandeln? Ja, wir verhandeln alle jeden Tag 1000 Mal. Ja, und die wenigsten können es. Ja, und gerade im politischen Umfeld tut das doch nicht weh. Ja, da mal eine Debatte zu führen, da kann doch nichts passieren, kostet kein Geld. Ja, am Ende des Tages musst du vielleicht dem anderen einfach nur Recht geben. Gut, tut weh genug, aber du hast gelernt, eine Debatte zu führen, andere Leute von deiner Meinung zu überzeugen.
Hast du nicht auch mit Leuten von dem Verband Junge Unternehmer zusammen gegründet? Oder
genau, ja. Das ist ein witziger Zufall. All meine Mitgründer und alle, die damit zu tun haben, außer ein Kommilitone, der auch bei Wir bauen digital dabei ist, sind alles Kontakte über die jungen Unternehmer. Ja? Teilweise kannte ich die länger, teilweise noch nicht so lange, teilweise gar nicht. Aber was relativ schnell dabei rauskam, ist, dass alle ein ähnliches Mindset haben, ja? Und in dieselbe Richtung denken. Und das ist so unfassbar viel wert, eben nicht die superschnelle Skalierung anstreben, nicht das superschnelle Auscashen anstreben, sondern ein Unternehmen schaffen wollen, das Arbeitsplätze schafft, das langfristig orientiert ist, das gewinnorientiert ist. Ja, das sind leider auch ganz viele Startups nicht. Und ganz ehrlich, es ist für mich persönlich eine Grundanforderung an ein Unternehmen, dass es gewinnorientiert ist. Wofür stehen wir denn jeden Tag auf? ja, um anderen Leuten das Geld hinterher zu schmeißen, wohl nicht. Ja? Natürlich verstehe ich die Hintergründe, warum das eben viele hochskalierte Startups am Anfang nicht sind, gar keine Frage. Aber für mich ist es eben ein Grundwert von einem Unternehmen und dementsprechend macht das unfassbar viel Spaß, mit den Jungs unterwegs zu sein. Manche machen es mittlerweile hauptberuflich, also zum Beispiel mein Hauptmitgründer und Geschäftsführer Daniel Grube war früher auch Investmentbanker, hatte dann eine eigene M&A-Beratung, hat das alles an den Nagel gehangen, um sich eben selbstständig zu machen, in die Baubranche zu kommen, die auf einmal ganz anders für ihn war. Genau, gemeinsam mit uns Gas zu geben und an eine Idee zu glauben, die am Ende des Tages hoffentlich erfolgsversprechend ist.
Ja, stark. Ich glaube, der Verband Junge Unternehmer ist ja auch so ein bisschen politischer motiviert als andere Verbände, oder? Was sind da jetzt so die Ziele, also die für die nächsten Jahre? Ich meine, jetzt gerade auch mit Corona sicher sehr stressreich, aber was habt ihr euch da so vorgenommen?
Genau. Also die jungen Unternehmer sind in erster Linie, das ist ihre Hauptaufgabe, ist ihre Daseinsberechtigung, eine politische Interessensvertretung. Ja. Auch wenn das viele immer nicht hören wollen, weil viele natürlich vor allen Dingen Spaß daran haben, tolle Veranstaltungen zusammen zu haben und irgendwie abends zusammen einen Saufen zu gehen und sich auszutauschen. Mache ich auch liebend gerne. Ich bin bei uns verantwortlich für die Veranstaltung. Ich bin keinem guten Abend abgeneigt. Aber in erster Linie sind wir eben eine politische Interessensvertretung. Und das muss man dazu sagen, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen, die junge Menschen vertritt und auch gehört wird. Ja, also wenn man sich mal überlegt, welche andere politische Interessensvertretung vertritt eigentlich Menschen unter 40 und deren Bedürfnisse und deren Zukunft, da kommen einem relativ, und werden dabei noch gehört, relativ wenige auf den Radar. Und ich glaube, darauf können die jungen Unternehmer extrem stolz sein. Und unsere momentane Bundesvorsitzende, die Sana Röser, hat das in den letzten Jahren extrem gut gemacht und uns wirklich nochmal besser positioniert. Und die Hauptthemen sind eben die Zukunft des Landes für die nächste Generation. Ja? Das zentrale Thema ist ganz oft Generationengerechtigkeit. Ja? Also das Geld, was wir heute in der Corona-Krise rausballern, was teilweise unfassbar wichtig ist, das möchte ich nicht zur Debatte stellen, aber das muss unsere Generation und wahrscheinlich auch noch die Generation unserer Kinder zurückbezahlen. Ja? Die Leute, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen, vertrauen darauf, dass unsere Generation diese Renten bedienen kann. Die Rahmenbedingungen, die wir heute in unserem Land stellen, sind nicht mehr für unsere Elterngeneration relevant, sondern die sind dafür relevant, dass unsere Generation und die nachfolgende Generation die richtigen Rahmenbedingungen hat, um Unternehmen zu gründen, um eine Familie durchzubekommen, um das Land zu gestalten. Und da finde ich es total wichtig, dass eben unsere Generation da auch wirklich mal gehört wird. Finde es aber auf der anderen Seite auch total schade, dass so wenige junge Leute dann doch politisch interessiert sind und sich auch politisch wirklich engagieren. Ja? Also es geht da am Ende des Tages unser politisches Erbe. Ja? Und da können wir nicht laut genug sein, weil am Ende des Tages macht Politik auch immer Wählerpolitik. Und wenn am Ende des Tages diejenigen, die zur Wahlurne gehen, im Schnitt über 60 sind, braucht man sich nicht zu wundern, warum die meisten Wahlgeschenke auch in die Richtung gehen. Ja? Und dementsprechend auch da die ganz, ganz große Hoffnung, dass sich eben einfach mehr junge Menschen engagieren, und ihre Stimme hören lassen. Und dafür gibt es eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, als das im Studium zu machen.
Ja, ich glaube, für viele Sachen gibt es einfach keinen besseren Zeitpunkt, als im Studium anzufangen.
Ja, ich habe nie so viel Zeit.
Ja, nee, stimmt absolut. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich würde gerne, also am Ende ist immer so ein, wollen wir immer so rausfinden, was so der Plan für die nächsten Jahre ist von deinem Unternehmen vielleicht jetzt auch. Ich meine, das kann man jetzt, gerade schwer irgendwie sagen, was passiert in der nächsten Zeit. Aber vielleicht kannst du ja mal so einen kleinen Ausblick geben, was so deine Pläne sind. Und ja.
Ja, also für das Familienunternehmen, die Bühnenmänner Dachtechnik, ist es natürlich weiterhin uns auf ein total solides Fundament zu stellen. Ich glaube, wir haben eine Größe erreicht, die groß genug ist, als dass man da jetzt irgendwie noch super in die Höhe schnellen muss, weil ein größeres Unternehmen bedeutet nicht auch immer, dass am Ende des Tages mehr Kohle hängen bleibt. Sondern da geht oft sehr, sehr viel den Bach runter, wenn man es einfach nicht vernünftig überblicken kann und die Unternehmensstrukturen dann teilweise nicht hinterherkommen. Und ein Handwerksunternehmen mit 50 Leuten ist schon sehr solide und wir versuchen uns einfach immer weiter zu konsolidieren, noch besser zu werden, einen höheren Qualitätsanspruch zu bekommen, eine deutlich bessere Philosophie auch ins Unternehmen zu bekommen. Also diese ganzen Themen, und das ist wiederum was, das habe ich schon aus dem Studium mitgenommen, die in Großkonzernen schon seit Jahren gelebt werden, die teilweise auch wirklich gut sind, gilt es halt eben auch in kleineren und Familienunternehmen und gerade im Handwerk umzusetzen, weil auch da die Mitarbeiter immer anspruchsvoller an ihren Arbeitgeber werden. Ja? Und das sind wichtige Themen, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben, einfach ein noch viel besserer Arbeitgeber zu werden und das auch gut zu kommunizieren. Für Wir bauen digital heißt es Gas geben, Gas geben, Gas geben. Wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt wirklich voll durchstarten können. Und einfach unsere PS auf die Straße bringen müssen und auch da weiterhin auf der Suche nach super Mitarbeitern sind, die einfach mit uns gemeinsam die Nummer nach vorne bringen wollen. Und so ein Thema hast du eben auch nie zu Ende entwickelt und das macht total viel Spaß, da immer mal wieder in strategische Workshops reinzugehen und zu überlegen, in welche Richtung können wir uns noch weiterentwickeln und welches Themenfeld können wir noch angehen und wodurch werden wir noch besser und bieten noch einen größeren Mehrwert? Das sind super spannende Themen und am Ende des Tages heißt es PS auf die Straße bringen. Und für mich privat heißt es auch irgendwie alles unter einen Hut zu bringen und mich stetig weiterzuentwickeln und all die Ideen, die so im Kopf rumschwirren, zusammenzukriegen. Und das, woran man am Ende des Tages glaubt, dann auch wirklich umzusetzen. Ja, weil nichts ist schlimmer als eine Idee, die man ewig vor sich herträgt und am Ende nicht umsetzt. Und da muss man manchmal einfach die Eier in der Hose haben und es einfach mal ausprobieren.
Ich glaube, das war ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht hast du noch mal, du hast jetzt schon 1000 Sachen gesagt, die, glaube ich, hier für jeden Studenten ganz wertvoll sein könnten. Vielleicht hast du noch mal ein oder zwei Tipps, die du irgendwie rauswerfen möchtest, irgendwie noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, absolut. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem sarkastisch gemeinten Werbespot, den die Bundesregierung zu Corona-Zeiten rausgebracht hat. Im Moment ist es so, ja, wir werden zu Helden, wenn wir zu Hause sitzen. Wenn der Spuk allerdings vorbei ist, lass uns da mal irgendwie hoffentlich vom Sommer nächsten Jahres ausgehen, ist man eben kein Held mehr, wenn man zu Hause sitzt und nichts tut. Jeder ist sein Eigenglückes Schmied und Erfolg kommt am Ende des Tages nur mit extrem harter Arbeit. Und ich kann jeden nur ermutigen, aufzustehen, Gas zu geben, zu lernen, von anderen zu lernen. Ich habe mir immer irgendwelche Mentoren gesucht, die mussten jetzt nicht 30, 40 Jahre älter sein, die können auch 2, 3 Jahre älter sein. Und habe mich von denen inspirieren lassen und habe versucht, mich ein bisschen an den Rockzipfel zu hängen, mich daran hochzuziehen und zu gucken, was kann ich davon lernen. Und da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, aufstehen und Gas geben.
Alles klar. Top, Lukas. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, da konnte man einiges mitnehmen.
Danke dir.